der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ihr wollt längere Podcasts. Ihr kriegt längere Podcasts. Nächstes Interview. Dieses Mal habe ich mich mit Marcel Juhasch getroffen. Marcel ist seit 10 Jahren hauptamtlicher Nachwuchstrainer beim HC Landsberg und macht auch Camps für Jugendliche, Kinder und auch für Erwachsene. Also ich war auch schon mit ihm auf dem Eis. Einmal in einer Einzelstunde, einmal in so einem Camp eben auch für Hobbyspieler und habe viel von ihm gelernt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch das Gespräch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen natürlich so ein bisschen über die Unterschiede zwischen Kanada, wo er herkommt, wo er aufgewachsen ist, und Deutschland, aber natürlich viel über das Coaching, vor allem von Kindern und Jugendlichen. Bevor ihr das Interview hört, nochmal der Hinweis, ihr könnt jeden Tag oder fast jeden Tag Bissl Hockey hören, die 10 Minuten Eishockey, unser Podcast an allen Wochentagen, das ist etwas, was es so nur bei uns gibt, wir bereiten euch da die News des Tages auf, aktuell ist zum Beispiel der World Cup wieder ein großes Thema, Bernd Schwickerath hat da in den 10 Minuten Eishockey am Mittwoch ein paar sehr, sehr interessante Gedanken dazu und Informationen. Also wenn ihr jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören wollt, von Montag bis Freitag, dann geht auf steady.de/bisselhockey und ihr könnt da jetzt ein Probeabo abschließen auch. Heißt also jetzt diesen Podcast anhalten. Genau, anhalten. Dann auf steady.de/bisselhockey gehen und eben 30 Tage probemäßig die 10 Minuten Eishockey hören. Und wenn die Saison läuft, kommen dann auch die Best of Seven wieder dazu. Ein Artikel einmal in der Woche mit unseren Highlights der Eishockey-Woche. So, dann seid ihr zurück. Super. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Marcel Juhasch.
Marcel, hallo. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben lange darüber gesprochen. Voll cool, dass ich dabei sein darf.
Die erste Frage ist gleich die wichtigste. Die habe ich schon ewig lange auf dem Herzen. Hat jetzt vielleicht mit dem Coaching gar nichts zu tun, sondern mit deiner Spielerkarriere. So viel in Bayern gespielt, in so vielen Mannschaften, aber nie beim TV Miesbach. Woher kommt diese Lücke in der Karriere?
Weißt du, tatsächlich habe ich in die meisten meiner Zeit in Franken gespielt. Schweinfurt war meine erste Station und dann Ende meiner Karriere da auch in Bayreuth und dann jetzt in Landsberg, wobei mir gefällt es unheimlich in Miesbach jetzt beim Camp. Ich habe nie eine Einladung bekommen.
Mit dem Verantwortlichen mal sprechen vom TV. Also hast du schon gesagt, du bist jetzt gerade in der Gegend. Also wir sind nicht direkt in Miesbach, sondern ein paar Ortschaften weiter. Aber du machst gerade ein Camp für Kinder und Jugendliche. Jetzt in dem Fall, das ist ja Teil deines Jobs. Man hört so ein bisschen noch, kommst ja ursprünglich aus Kanada und hast tatsächlich dann ja in jungen Jahren schon angefangen in Deutschland zu spielen und bist auch in Deutschland geblieben. Blickt mir vielleicht auf die Zeit kurz noch zurück. Warum bist du in Deutschland hängen geblieben und hast dann da Eishockey gespielt und bist dann auch hier geblieben?
Also ich habe tatsächlich, ich war 19, habe noch Junioren in Kanada gespielt und es lief nicht so optimal bei meiner Mannschaft und habe sie dann gefragt, ob ich getradet werden könnte. Es war kurz vor Weihnachten und da ist es so, dass jede Mannschaft deine Rechte behält und die haben mir gesagt, nein. Und ich war an einem Punkt in meiner Laufbahn, meiner Karriere, wo ich gesagt habe, es hätte nicht so viel mehr Sinn gemacht, dort zu bleiben. Da bin ich kurz nach Weihnachten nach Deutschland rübergeflogen, um es einfach auszuprobieren, zu schauen, ob ich Fuß fassen könnte in den 3 verbliebenen Monaten der Saison. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich zur Uni in Kanada gegangen, hätte dort mit einer Mannschaft gespielt. Letztendlich hat es geklappt. Und bin dann geblieben. Ich war immer dann länger in Kanada in den Sommer, weil man einfach dort bessere Trainingsmöglichkeiten hatte. Am Anfang war es 5 Monate, dann war es 4 Monate, dann 3. Und irgendwann war es nur noch ein paar Wochen. Bin immer mehr und mehr in Deutschland sesshaft geworden. Und habe dann angefangen mit dem Coaching. Und jetzt fühle ich mich total wohl hier und besuche natürlich meine Verwandtschaft und Freunde noch gerne in Kanada. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mittlerweile mehr Deutsch bin als Kanadisch bin, aber Deutschland ist mittlerweile wirklich meine Heimat.
Ist auch ungewöhnlich, ja, in so frühen Jahren. Ich glaube, einer, der mir einfällt, ist Garrett Festerling, hat mir mal was Ähnliches erzählt, dass der auch dann irgendwie das gesagt hat, der probiert es jetzt mal in Deutschland und hat dann ja auch geklappt, auch bei ihm länger. Aber so in so jungen Jahren als Teenager oder dann eben im Juniorenalter eigentlich noch nach Deutschland zu kommen oder nach Europa zu gehen als Kanadier, ist ungewöhnlich.
Das stimmt. Also die meisten verbringen vielleicht ein paar Profikarrieren in unteren Ligen in Kanada, bevor sie rüberfliegen, oder die gehen zur Uni, machen 4-5 Jahre an der Uni und dann fliegen rüber. Ich war einfach an einem Punkt, wo, warum auch immer, ich war nicht bei einer guten Organisation, es lief nicht gut, ich habe wenig gespielt und trotzdem haben die mir nicht freigelassen. Und da hatte ich in dem Fall einfach keine weitere Wahl in Kanada. Und dann ich hatte zu der Zeitpunkt schon meinen deutschen Pass, was mir das natürlich erleichtert hat, nach Deutschland zu kommen. Und ich wollte es dann probieren. Und dadurch, dass es in den 3 Monaten gut lief, es war damals Schweinfurt in die Oberliga, lief gut, ich hatte da Erfolg. Ich habe 10 Spiele oder so Eingewöhnungszeit gebraucht. Das war erstmal schon eine Umstellung. Dann lief es auch gut und danach war einfach der Blick Richtung Deutschland gerichtet. Das war dann der richtige Weg für mich.
Hast doch 20 DL-Spiele gemacht für Hannover und für Iserlohn. Warst 2-mal Bayernliga-Spieler des Jahres, also dann da auch sehr erfolgreich. Und dann hast du schon gesagt, so mit dem Coaching ging es dann auch los. Wann hast du es gemerkt, dass das was ist, was dir taugen könnte, was du machen könntest? Gab es da so ein Aha-Erlebnis oder entwickelt sich da sowas über eine Karriere?
Nee, mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Mir gefällt es, Leute zu helfen, Spieler zu helfen, denen was zu zeigen und dann probieren sie es und haben selbst dann danach daran Erfolg und da denke ich schon, okay, vielleicht habe ich mein kleines Teil dazu beigetragen. Das ist einfach ein cooles Gefühl. Ich hatte immer beim Camps gearbeitet vorher. Mein erstes richtiger Trainerstelle war mit der Jugendmannschaft. Ich glaube, das war damals U18. Das war, als ich zurück nach Schweinfurt gegangen bin. Ich war da so dann 25 und die hatten dann keinen Jugendtrainer und haben mich gefragt, ob ich das machen wollte. Und ich habe nebenbei dann noch Bayernliga gespielt. Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Das war echt ein krasses Erlebnis, weil wir in der Saison einfach nicht wirklich gut waren und wir hatten teilweise nur 9 Spiele, 10 Feldspiele. Es war nicht der einfachste Einstieg der Welt, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und dann habe ich versucht, auch dann während meiner Karriere immer irgendwo, wo ich war, eine Mannschaft zu coachen. Und dann hat sich das einfach angeboten. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, vielleicht 32, 33 oder so. Und dann hat sich das dann in Landsberg angeboten, dass die eine neue hauptamtliche Trainer gesucht haben. Ich war zu dem Zeitpunkt in Bayreuth in der Oberliga, habe aber gemerkt, es geht Richtung Zeit, wo ich meine Profikarriere beenden soll. Und habe mich dann einfach beworben in Landsberg, hatte noch Kontakte zu damals aus der zweiten Liga, weil ich eine Saison zweite Liga gespielt habe in Landsberg. Und es hat dann geklappt. Habe noch ein bisschen Bayernliga spielen können und meine erste so hauptamtliche Rolle als Trainer nehmen können. Und seitdem bin ich einfach in Landsberg geblieben. Das hat gut geklappt. Ja.
Und dann legt man das Ganze ja dann auch irgendwann so an, dass man die nötigen Scheine macht und sich dann auch fortbilde. Wann ist das losgegangen oder war das auch schon während der Karriere, dass du die Scheine gemacht hast und gesagt hast, okay, das könnte mir vielleicht dann helfen, dann auch nach der Karriere, wenn ich diesen Job dann weitermachen will?
Ja, ich habe meinen ersten Trainerschein gemacht, als ich die Jugendmannschaft in Schweinfurt übernommen habe, weil man braucht für jede Mannschaft, wenn man ein Headcoach sein möchte und quasi den Spielbericht unterschreibt, dann braucht man den Trainerschein, je nach Level, der Anfang ist der C-Schein, zumindest damals, mittlerweile gibt es auch ein Learn-to-Play, wo man U9 oder U11 coachen darf, aber damals gab es die nicht, da gab es den C-Schein, die habe ich 2008 gemacht, dann habe ich den B 2012 gemacht und zwischendrin auch dann, das sind keine vielleicht große Scheine an sich, aber den Skills-Trainerschein und den Torwart-Trainerschein gemacht, worüber ich mich riesig freue, muss ich echt sagen. Und dann habe ich tatsächlich erst letztes Jahr dann den A-Schein gemacht. Also gäbe es eigentlich danach nur den Diplom-Trainer, aber das ist ein Studium. Für mich kommt das nicht in Frage. Ich wollte aber immer den A-Schein haben. Jetzt habe ich sie, das ist cool. Und muss aber trotzdem immer schauen, dass ich mich weiterbilde, dass ich von anderen Leuten lerne, weil letztendlich ein Schein ist schon eine Bestätigung, dass du was kannst, aber es ist auf der anderen Seite nur ein Stück Papier. Und wenn du dich auf dieses Stück Papier verlässt, dann irgendwann, vielleicht bist du vom Leistung her, aber kein A-Trainer mehr.
Was war das Interessanteste an den Scheinen? Geht es da eher um, oder was reizt sich da am meisten? Sind es die verschiedenen Übungen? Ist es vielleicht Ernährungslehre? Ist es Athletik? Ist es Pädagogik? Gibt es da irgend sowas, was dich besonders reizt? Psychologie, die vielleicht auch noch mit drinsteckt? Motivation?
Was ich wirklich an den Scheinen am coolsten finde, hat tatsächlich am wenigsten mit was man dort lernt zu tun hat, sondern einfach, man lernt andere Trainer kennen, man sieht vielleicht alte Freunde, die gleichzeitig ihr Schein machen, man kommt zusammen, man geht abends miteinander essen, man spricht über den Tag, man ist auch meist miteinander, es ist ja, bei den Trainerscheinen ist es ein richtig, richtig cooles Gemeinschaftsgefühl. Wenn ich wirklich auf den Trainerschein bezogen sprechen sollte, dann schon das On-Ice, die neue Übungen gefallen mir gut oder vielleicht eine neue Übung, die ich einbauen kann oder wie würde ich so ein gewisses Skill coachen. Das ist echt cool, aber auch vor allem für mich im Nachwuchsbereich unheimlich wichtig, wie man mit Eltern zum Beispiel spricht oder auch für jede Trainer, glaube ich, unheimlich wichtig, egal ob Nachwuchsbereich oder Profi. Man spricht natürlich anders mit einem U9-Spieler als mit einem Profispieler, aber man muss trotzdem wissen und auch lernen, wie man mit seinem Spieler kommunizieren soll. Und das ist immer ein super interessanter Teil von den Scheinen, finde ich, weil es ist vielleicht nicht unbedingt Eishockey-spezifisch, aber für einen Trainer unheimlich wichtig. Du kannst meisten Ahnung der Welt haben, kannst beste Skills der Welt haben, aber wenn es den Spieler nicht beibringen kannst oder deine Spieler hassen dich, weil du einfach nicht mit ihnen umgehen kannst, dann bringt es gar nichts.
Jetzt bist du seit 2015 in Landsberg hauptamtlicher Nachwuchstrainer. Das heißt 10 Jahre jetzt mit den Kindern und Jugendlichen. Ist das auch speziell reizvoll, einfach mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten, oder könntest du dir auch vorstellen, mal Seniorenmannschaften zu trainieren?
Mir gefällt der Vielfalt ans Coaching. Ich hatte vor ein paar Wochen oder Ende Juli hatte ich ein Junior Pro Camp. Waren ein paar DL-Spieler auch dabei in München. Das gefällt mir genauso gut wie die Laufschule zu coachen. Es gefällt mir genauso gut, Hobbymannschaft zu coachen, ein Hobbycamp zu leiten. Letzte Woche, wir haben kurz vor der Sendung darüber gesprochen, letzte Woche haben wir ein Learn-to-Play für Erwachsene gemacht. Also nicht einmal Hobbyspiele, sondern Leute, die gerade mal Schlittschuh haben und einfach Eishockey ausprobieren wollten. Das haben wir in Augsburg gemacht und das war so cool. Ich glaube, ich bin einer, der tatsächlich, wenn ich auf Dauer nur eine Mannschaft coachen würde, zum Beispiel eine Seniorenmannschaft. Okay, das wäre schon cool, das wäre interessant. Ich muss nicht unbedingt eine Seniorenmannschaft coachen, wenn es sich ergibt. Wäre interessante Sache. Aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr in Landsberg hatte ich die U9 und die U20. Das ist ein Riesenspagat. Natürlich mussten die U20-Spieler weiterhin an ihr Technik arbeiten, aber du übst mit ihnen Sachen wie Überzahl, Unterzahl aufbauen, was du nicht mit der U9-Mannschaft machst. Und diese Vielfalt ist echt cool, weil ich will nicht nur einfach, sagen wir mal, Basic Stick Handling und Schießen und Schlittschuh laufen mit den U9er üben. Das macht auch Spaß, aber das ausschließlich vielleicht nicht. Und diese Vielfalt, dass ich im Nachwuchsbereich bekomme und auch dann die nebenher mit meinem Camps ist, was für mich das Coachen wirklich toll macht.
Und dann auch verschiedene Möglichkeiten, das zu vermitteln. Ich meine, du machst das auf dem Eis natürlich, aber du hast ja auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo du Übungen zeigst, teilweise Skating-Übungen oder einfach Schritt für Schritt, wie lerne ich skaten, wie lerne ich stoppen zum Beispiel, nur als Beispiel. Instagram da unterwegs, auch mal vielleicht ein bisschen spaßiger. Also es ist ja nicht nur die Arbeit mit den Mannschaften, mit den Jugendmannschaften oder mit den Spielerinnen und Spielern auf dem Eis, sondern einfach auch so die Herangehensweise auch vielfältig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch, finde Eishockey einfach so ein unheimlich cooler Sportart und ich möchte auch die, die Leute dazu motivieren. Und fast das große Lob, den ich jemals bekommen habe, ist wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich habe mit dem Eishockey angefangen wegen deinem YouTube-Kanal. Das ist so cool, weil ich weiß, dass ich dann ein extra Spieler oder Spielerin fürs Eishockey gewonnen habe. Und ja, wie du sagst, Instagram macht einfach Spaß. Das ist, ich mache da manchmal ein bisschen Blödsinn und stelle ein Lied rein oder sonstiges oder die Pancakes, die ich immer koche für den Camp, stelle ich rein. Ich glaube aber, die Menschen, die mich näher kennen, wissen, dass ich das sehr gut unterscheiden kann, wann man ernst sein möchte, muss auf dem Eis. Dann muss man schon Gas geben und hart trainieren. Und dann gibt es auch Zeit für Späßchen.
Marcel's Hockey School, also wer das noch nicht gesehen hat oder wer den Marcel noch nicht kennt, könnte natürlich dann auf YouTube mal auschecken oder auf Instagram, auch Marcel Juhasch. Du hast gerade gesagt, Spaß einerseits, harte Arbeit, habe ich auch auf deiner Homepage gelesen. Ne? Das ist dann für dich, wenn das zusammenkommt und wenn das funktioniert, dann gibt es auch Erfolg. Ist das so, ist natürlich jetzt ein großes Credo auch oder so eine Überschrift über dein Trainerdasein. Man muss es natürlich dann auch entsprechend mit Leben füllen. Also so einfach ist es, denke ich, auch nicht, Spaß und harte Arbeit dann immer so zusammenzubringen.
Puh, also das ist wirklich mein Motto, weil letztendlich, wenn du einen Spieler fragst, klar, dieses Eishockey-Gemeinschaft macht Spaß, aber was macht ein Spieler Spaß? Tor schießen oder Goalie, Safe hinnen oder Mannschaft gewinnt. Ja, wenn die Mannschaft gewinnt, muss jemand auch die Tore schießen oder die Tore verhindern. Und ich denke, wenn du wirklich hart dafür arbeitest, dann hast du diesen Erfolg und das macht auch Spaß. Aber wiederum, du kannst nicht, deswegen Hard Work plus Fun equals Success, du kannst nicht einfach, wenn es sich aber wirklich wie Arbeit anfühlt, dann wirst du nie die letzte paar Prozente aus dich rausholen können. Also du kannst nicht mit einfach die ganze Zeit mit voll ernsthafte Miene jeden Tag in Eisstadion gehen und sagen, jetzt, ich muss jetzt arbeiten. Das macht dann keinen Spaß. Du kannst auch, wenn du es wirklich liebst, dann ist diese Arbeit natürlich, wenn du vielleicht irgendwie eine richtige Ausdauereinheit machen musst oder der Trainer ist mit dir sauer und du Bande laufen musst, okay, das macht keinen Spaß. Aber grundsätzlich, ich denke, wenn man meinen Trainings besucht oder ein normales Training hat, soll dieses Training, auch wenn es anstrengend ist, auch Spaß machen. Und ich glaube, nur in diese Kombination kann man seine größte Potenzial, kann man sein Potenzial erreichen. Weil wenn es nur alles lustig Halligalli ist und man nicht hart arbeitet, okay, dann ist es Halligalli. Und wenn es nur harte Arbeit ist, dann fehlt dieser Spaß, diese Motivation mehr zu geben. Aber wenn die zwei zusammenkommen, dann wird es erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, dann macht es auch Spaß und motiviert dich wiederum, noch mehr Gas zu geben. Also es ist, der Kreis schließt sich dann oder die Dreieck schließt sich.
Kinder motivieren, auch irgendwie einen richtigen Zugang finden zu den Kindern, hast du vorher gesagt, man muss mit unterschiedlichen Spielertypen unterschiedlich umgehen. Machst du dir auch Gedanken auch über verschiedene pädagogische Herangehensweisen? Also ich habe mal gelesen, es gibt halt einfach auch verschiedene Lerntypen. Also ich war mit dir auch schon auf dem Eis. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin ein kommunikativer Lerntyp. Das heißt, ich muss alles, was du mir erklärst, vielleicht dann nochmal wiederholen und das nochmal selber in Worte fassen und dann nochmal nachfragen. Vielleicht, es gibt andere, die müssen sich was anschauen, ne, und können es eben nachmachen leichter. Es gibt andere, die müssen immer über ausprobieren oder sonst was. Was ich auditiv, visuell, was ist auch immer gibt. Gehst du so weit in die Theorie rein oder siehst du dann einfach, okay, ich muss jetzt da nochmal einen anderen Ansatz finden bei dem Kind, um eben die Übung zu erklären oder das dem Kind beizubringen?
Ich weiß nicht, wie weit ich in die Theorie wirklich reingehe, aber du hast völlig recht. Man kann nicht jedes Kind gleich coachen und es hängt auch von der Altersklasse drauf an. Also wenn du bei der U9-Mannschaft dich entscheidest, wirklich die Übung auf dem Tafel aufzumalen, dann bist du verloren. Die werden es nicht verstehen. Das kannst du ab der U13, U15 oder so machen, dass die Aufmerksamkeit haben und dein Stift mal folgen können und kannst die Übung aufmalen. Aber bei den jüngeren Kids musst du, ich glaube, die lernen viel besser, wenn jemand das vormacht. Aber das sind vielleicht aber auch Kinder, die so nicht so gut lernen oder vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht haben, dich während des Vormachen zu folgen, mit denen du auch dann vielleicht nochmal reden musst. Also das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, was du ansprichst und eine große Herausforderung für viele Trainer, auch für mich. Man kann nicht jede Spieler, man muss jede Spieler ein bisschen anders coachen, aber man weiß nicht immer, wie man diese gewisse Spieler oder Spielerin am besten erreicht. Das muss man herausfinden. Manchmal findet es schnell heraus, manchmal dauert es länger. Und auch ich selber weiß manchmal nicht genau, wie ich ein Kind erreiche. Ich denke, ich mache es hoffentlich im Großen und Ganzen gut, aber das ist schwierig.
Es gibt ja auch den Ausdruck to be coachable. Ist das für dich eher eine Charakterfrage, ob jemand coachable ist, oder eine Qualitätsfrage, wie gut jemand Eishockey spielt oder das Spiel versteht?
Eine Charakterfrage, ohne Wenn und Aber. Es gibt vielleicht eine mit einem schlechteren Spielverständnis oder die Übungen nicht so gut folgt und dann dir öfter seine Übung torpediert wie der andere. Aber ich denke, damit kann ich als Coach gut leben. Aber to be coachable ist so wichtig, weil du verbringst letztendlich ziemlich viel Zeit mit deiner Spieler während der Saison. Und auf der anderen Seite, du hast ja, ich mag zusammen mit Stefan Seiler nächstes Jahr, der auch hier im Camp ist, wir machen die U13 zusammen und wir haben 35 Kids und du willst jedem was geben. Aber am Ende des Tages, wenn ein Kind oder ein paar Kinder nicht coachable sind, dann wirst du irgendwann sagen, okay, es lohnt sich nicht, weil ich versuche dich zu coachen, du nimmst es nicht an und es warten 34 andere Stück auf mein Coaching. Und das ist so wichtig. Es ist vielleicht noch nicht so wichtig in den jüngeren Jahren, wenn du vielleicht ein überragender Spieler bist, einfach weil du, weiß ich nicht, bessere Skills oder bessere Technik oder bessere Athlet bist wie den anderen, da kommst du schon durch U9, U13, U9, U11, U13, vielleicht U15, da kommst du schon durch mit deiner Technik und der Trainer drückt ein Auge zu, weil du einfach so gut bist. Aber irgendwann, wenn du an der Spitze ankommen möchtest, in der Nationalmannschaft spielen möchtest oder Profispiel spielen willst und irgendwann sind alle gut, und du nicht coachable bist, dann sagt oft der Trainer, weißt du was, es lohnt sich einfach nicht. Ich bringe nur Probleme rein, dann nehme ich lieber einen, der vielleicht nicht so gut ist, den ich aber coachen kann.
Musst du öfter auch in jüngeren Jahren mit U9, U11 dann teilweise mit den Kindern oder auch mit den Eltern sprechen und sagen, ist vielleicht einfach nicht die richtige Sportart für das Kind oder vielleicht ist es gar nicht Sport, sondern was anderes, kommt das vor?
Ich denke, man sollte nie wenn wir vom wirklich U9, U11 Bereich reden, man hat schon vielleicht als Trainer eine Idee oder eine Ahnung, was mit dem Kind später wird, ob das was wird oder nicht. Nur, ich habe auch erfahren, dass es anders geht. Also ich erzähle dich einfach mal Geschichte. Ich hatte unsere U17-Torwart jetzt und er ist ein richtig guter U17 Division 2. Ist ganz schon ordentliches Level. Ist ein guter Torwart geworden. Ich kam nach Landsberg. Er war in die das war damals, glaube ich, die U8. Der lag auf dem Eis. Der hat Schneeenkel auf dem Eis gemacht. Der war nicht athletisch. Es hatte nichts mit dem Eishockey zu tun. Und es war so, oh mein Gott, okay, so du denkst schon, das wird nichts. Und tatsächlich bei vielen wird es vielleicht wirklich nichts, aber es gibt aber immer welche, die dir das Gegenteil beweisen, er zum Beispiel bis zu U13 war nicht wirklich gut und hat es auch nicht wirklich ernst genommen. Und dann bei U13 mag Pubertät darf man unten nicht unterschätzen. Das ist so eine Phase, wo du siehst massive Änderungen in den Kindern. Vielleicht wird der eine Superstar, der wächst einfach nicht mehr oder entwickelt sich nicht mehr, wird dann einfach überholt von allen anderen und dann der Vollniete wird auf einmal stark und nimmt es ernst. Und bei ihm war es auch so, der hat es ernst genommen, der hat angefangen, härter zu trainieren, auch für sich selber ist athletischer geworden, ist gewachsen und in den letzten Jahren hat er sich so eine tolle Entwicklung hingenommen, wo ich ganz ehrlich als ein Trainer in der U8 hätte mir nie vorstellen können. Und deshalb, du führst Gespräche mit den Eltern und die Eltern fragen dich, wird das was? Und du sagst dann schon, du gibst sie schon eine Richtung, vor allem wenn es um der Athletik geht, weil das ist halt der Basis. Wenn das Kind nicht laufen, springen, Ball fangen kann, Purzelbaum macht und es sieht aus, als ob er sein Genick brechen wird beim Purzelbaum, dann hat er vielleicht die koordinative Fähigkeit nicht, um Eishockey zu spielen. Und du hoffst dann, dass die Eltern da vorangehen, auch zu Hause mit den Kindern die Sachen üben. Aber du kannst ein Kind in dem Alter, glaube ich, einfach nie abschreiben. Du hast eine Ahnung, aber du weißt es nicht.
Kann es sein, dass wir teilweise in Deutschland dann auch insgesamt vielleicht international, ich kann das nur in Deutschland beurteilen, auch ein bisschen zu früh aussieben, beziehungsweise zu früh auch schon sagen, okay, hey, die sind richtig gut und die weniger, weil du hast es ja gerade so ein paar Sachen schon angesprochen, ne? Also manche Kinder sind einfach früh schon motorisch richtig stark, die können dann irgendwie alle Sportarten natürlich richtig gut, die hören dann aber vielleicht irgendwie zu wachsen auf oder andere überholen die athletisch oder andere entwickeln mehr Drive und wir sagen aber trotzdem schon in diesem Alter, über das wir sprechen, irgendwie 7, 8, 9, so Grundschulalter oft schon so, okay, ja, das wird nichts oder das ist der absolute Superstar, ist der kommende Profi, ist auch so eine Sache, ja, wenn einer in der U10 gut spielt und auch irgendwie auf dem Dorf gut spielt, heißt das ja auch noch lange nicht, dass der Profi wird. Also dieser Auswahlprozess oder dieses Aussieben und vielleicht auch den Kindern dann so ein bisschen zu früh den Spaß an der ganzen Sache nehmen, passiert das zu früh?
Ich denke ja. Ich kenne auch Vereine, die sagen, okay, wenn du es, also Laufschule, wenn du es nicht in unseren Mannschaften geschafft hast, bis du 7 oder 8 bist, dann bist du zu alt. Das ist für mich ziemlich crazy. Wie gesagt, nochmal, man hat vielleicht eine Ahnung, aber das werden immer welche durchfallen, die, wenn man so vorangeht, werden immer welche durchfallen, die aus dem hätte was werden können. Wir haben kommende Saison in der U13, wir haben noch nicht unsere Mannschaften festgemacht, aber ich glaube, wir haben zwei Spieler, die eine sehr gute Rolle, vielleicht nicht die absolute Top-Spieler, aber die eine sehr gute Rolle spielen werden in unserer Mannschaft, die erst in der U11 überhaupt im Eishockey angefangen haben. Die haben die athletische Basis gehabt, und die nötige Wille gehabt. Das passiert natürlich nicht jedem, aber wenn diese Kinder woanders gewesen wären, dann hätten die gesagt, zu alt, Punkt. Andererseits ist es auch ein bisschen die Infrastruktur in Deutschland geschuldet, weil man einfach nicht die Eishallen oder die Eiszeiten hat. In Kanada kenne ich das, okay, mein Heimatstadt Kamloops haben 90.000 Einwohner, wir haben 6 Eishallen. Damals, ich weiß nicht genau, wie viel jetzt da spielen, aber zu meiner Zeit in den 90er Jahren hatten wir 180 Kinder in der U13 oder in der U15 zum Beispiel. Du hast da dein A1, dein A2, deine B-Mannschaften, deine Hobby-Mannschaften. Es gab Platz für jedes Kind, der Eishockey spielen wollte. So der eine, der vielleicht besser dürfte, öfters trainieren. Der eine, der schlechter war, dürfte vielleicht nur einmal trainieren. Aber es gab für jeden Platz. Und hier, dadurch, dass wir zu wenig Eiszahlen und Eiszeiten haben, du kannst nicht ein A, B, C, D-Mannschaft haben. Du hast einfach die Eiszeiten nicht dafür. Und auch wenn du die Trainingszeiten dafür hast, weil du sagst, ich packe sie alle zusammen, du hast die Zeiten für den Spielbetrieb nicht.
Gewinnen ist so ein weiteres Thema, ist auch schon ein bisschen angeschnitten. Also natürlich, also Sport soll Spaß machen und gewinnen macht natürlich mehr Spaß als verlieren oder deutlich mehr Spaß als verlieren. Haben wir da das richtige System, dass wir da auch früh schon so in die Spiele reingehen, in die Ergebnisse reingehen, in die Turniere reingehen, teilweise dann auch wirklich ungleiche Vergleiche, also ungleiche Vergleiche hört sich komisch an, aber weißt du, was ich meine? Also dass dann einfach Gegner, die einfach deutlich stärker sind, weil sie ja größer sind, heißt ja nicht unbedingt, dass diese Mannschaft dann mehr Potenzial hat, aber jetzt in dem Fall spielen die vielleicht schon länger oder sind größer, sind schneller und dann ist ja wieder so eine Hürde, die man nehmen muss und vielleicht auch mal eine Saison dann nur draufkriegt, nur Niederlagen und das kann dir wieder den Spaß an der Sportart nehmen. Also wäre da auch aus seiner Sicht ein anderes System vorstellbar, weniger schnell in diese Vergleiche reinzugehen, vielleicht Turniere zu machen, wo man mehr durchmischt. Das ist so eine Idee, die ich mir zurechtlege. Eigentlich dieses reine Vereinsspielen im Nachwuchs. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll, weil wenn eine Mannschaft irgendwie 10-0 gewinnt, dann bringt es der Mannschaft, die 10-0 gewinnt, relativ wenig, außer dass er mit erhobenen Händen darunter gehen kann und die anderen sind traurig, aber haben natürlich auch nichts gelernt, weil sie gar keine Chance haben, an die Scheibe zu kommen. Wenn du da mischen würdest, hätten vielleicht alle Spieler mehr davon.
Also wenn wir rein übers Gewinnen sprechen, das ist ein interessantes Thema, weil die Kinder wollen aber auch gewinnen. Also ich finde es nicht unbedingt gut zu sagen, auch zu den Kindern, ja, es ist egal, ob ihr heute gewonnen habt oder verloren habt, sag, ihr habt Spaß gehabt. So, ja, die müssen Spaß haben. Und ja, gewinnen ist nicht alles. Dass sie wirklich ihr Allerbestes gegeben haben, das ist schon wirklich wichtig. Und ich finde es auch nicht richtig, ein Kind zu sagen, versuch nicht zu gewinnen oder so. Frag die Kinder in U9, die wollen 10-mal mehr gewinnen wie ich. Und ich finde es am Ende des Tages gut, weil sie müssen schon verstehen, dass Gewinnen in dem Alter nicht alles ist. Und wenn man verloren hat, hat man vielleicht was daraus gelernt. Und wenn man sein Bestes gegeben hat und der Gegner übermächtig war, dann ist es auch okay. Das müssen sie absolut verstehen. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Gewinnen ist wirklich nicht alles. Und man sollte nicht alles auf Sieg setzen. Da die Entwicklung des Spielers ist viel wichtiger. Auf der anderen Seite, diese Mentalität, ja, whatever, finde ich auch nicht richtig. Die Mentalität, da gehen wir wieder in diese Participation Trophy, sondern so, du bist ja letzte im Turnier bekommen, aber jeder kriegt einen Pokal. Vielleicht werden einige mir sagen, okay, das ist Marcells Einstellung, das ist nicht meine, aber wenn ich zum Beispiel nicht gut war und letzte war, dann vielleicht habe ich einfach an den Tag keinen Pokal verdient. Und das ist ja okay, weil ich lerne daraus. Also gewinnen ist nicht alles, aber die andere Seite ist so, gewinnen ist völlig egal. Dann frag die Kinder mal nach, weil die Kinder wollen gewinnen. Und das andere Thema, was du ansprichst, so die Mannschaften mischen oder sonstiges, das ist interessant, darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Und der eine Mannschaft ist viel besser, der andere Mannschaft ist viel schwächer. Aber das liegt aber auch daran, dass wir in Deutschland ein System haben, wo sehr, sehr früh die guten Spieler sich bei relativ wenig Vereine sammeln. Warum auch immer, ich kann das nicht, es ist in Kanada einfach geografisch nicht möglich. Ich bin in Kamloops aufgewachsen und die nächste Stadt war fast 2 Stunden entfernt. Wenn du Eishockey spielen willst, dann spielst du einfach in Kamloops, weil du einfach nirgendwo anders spielen kannst, außer deine Eltern sich entscheiden, sich umzuziehen. Und hier.
Oder die Eltern von Carey Price, der Papa von Carey Price hat ihn doch immer dann mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen. Der hat doch im Pilotenschein gemacht, damit er mit dem Flugzeug irgendwie, aber nur am Rande. Also das ist, er hat dann irgendwie mehrere Stunden, war die nächste Stadt weg, wo er spielen sollte, und dann hat der Papa von Carey Price ihn mit der Propellermaschine hingeflogen zum Training.
Ja, krass, das wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich gegen Carey Price im Junioren ein Spiel gespielt. Ja, das war lange her, man wusste, er war da sehr jung, er hat sogar Junioren als Underage gespielt. Man wusste, dass er gut war, man wusste nicht, dass er so eine Riesenkarriere haben würde. Aber ja, hier zum Beispiel auch in Bayern, im Norden ist es wieder ein bisschen was anderes, aber hier zum Beispiel in Bayern, der nächste Verein ist nicht wirklich weit entfernt und dann geht ein Kind dorthin, geht der nächste Kind dorthin, weil viele meinen, ja, in die U11, U13, mein Kind, wenn er Profi werden möchte, er muss dorthin jetzt schon, was ich crazy finde. Und dann hast du wieder, was du da ansprichst, dann hast du wieder diese 10-0 Ergebnisse, wenn die Kinder vielleicht einfach ein bisschen länger bei ihr, irgendwann muss man schon wechseln. Man braucht man darüber sprechen. Nicht jeder hat die gleiche Infrastruktur. Landsberg, wir spielen U17 Division 2, U20 Division 3. Wenn ich einen Top-Spieler habe, dann muss er in die DNL einspielen, oder das ist ja total okay, aber in diesen jungen Jahren schon woanders hinzugehen, weil man dorthin, ich hatte einen sehr, sehr gute U9-Spieler, der ist zu einem anderen Verein gewechselt oder hat sehr viel von uns bekommen, sehr viel Entwicklung, dürfte hoch trainieren und so, und ein Monat kam zu mir irgendwann im Sommer, er wechselt. Und ich so, ja, warum? Ja, weil er Profi werden will. Und ich so, er ist 9. Das ist crazy.
Wann kann man sagen, wann ein gutes Alter wäre? Also vielleicht nochmal als Ergänzung, bei uns ist hier auch hier so in Miesbach, ist dann Miesbach halt natürlich der Club. Und dann hast du natürlich, wenn die Leute gut sind, gehen sie nach Rosenheim oder nach Bad Tölz. Das ist halt dann, da spielen natürlich dann auch die ersten Mannschaften jeweils höher, Oberliga oder DL2. Und natürlich hast du dann auch ein höheres Niveau in den Nachwuchsmannschaften. Und es ist ja dann auch verständlich, dass das dann vielleicht irgendwann der nächste Schritt ist. Aber wann gibt es da so ein Alter, wo das aus deiner Sicht sinnvoll ist, diesen nächsten Schritt zu gehen?
Ich denke, in der U15 kann man sich Gedanken darüber machen, ob man in die U15 gleich wechselt oder vielleicht auch in der ersten U17. Das ist so eine Sache. Es kommt auch an, immer auf das einzelne Spieler. Es kommt auch auf den Aufwand drauf an. Man darf es nicht unterschätzen, wenn ich in meiner Heimatstadt noch spiele und ich habe 10 Minuten Fahrt zur Halle und dann entscheide ich mich, okay, dann fahre ich woanders hin, der 45 Minuten Fahrt ist, und dann das sind dann an einem Tag dann 90 Minuten, wo ich unterwegs bin. Das ist eine Stunde oder mehr, die ich verliere für meine Freunde, für meine Hausaufgaben, vielleicht für extra Training daheim. Das summiert sich alles. Also ich finde, es ist immer von den Spielern, von den Gegebenheiten abhängig. Aber ich denke, und was ich auch glaube, ist, da ist trotzdem in diesen Altersklassen ein ziemlich großer Unterschied zwischen Endjahrgang und Anfangsjahrgang. Und wenn ich als Anfangsjahrgang wechsle zu einem höherklassigen Verein, bessere Verein, und ich weiß, dass ich dorthin als Anfangsjahrgang auch meine Eiszeiten bekommen würde, vielleicht noch eine Überzahl spielen würde und mich da entwickeln kann, dann werde ich, außer irgendwas komplett schief läuft, dann werde ich auch als Endjahrgang noch mehr Verantwortung übernehmen können. Wenn ich als Endjahrgang wechsle und dann gerade so als Endjahrgang, ich spiele halt höherklassig, aber spiele nicht allzu viel, bin dritter, vierter Reihe Spieler, kriege schon meine Eiszeit als Endjahrgang, dann gehe ich in die nächste höhere Altersklasse, bin dann Anfangsjahrgang und habe mich aber als Endjahrgang nicht zu 100% durchgesetzt. Wie viel Eiszeit werde ich dann bekommen? Und dann sitze ich auf der Bank und sage, hey, mehr habe ich Spiel für diesen großen Verein. Und sitze ich aber auf der Bank. Und dann werde ich ein paar Jahre später rausgespuckt. Habe mich nicht entwickelt. Und dann, was sage ich dann? Ja, ich habe bei dem Verein gespielt. Dann schaust du auf die Stats. Ja, hast aber gespielt oder warst du da?
Ja. Du hast einen anderen Punkt jetzt gerade angesprochen, so mit 9-Jährigen, wo dann die Eltern sagen, ja, die wollen Profis werden. Jetzt hast du auch schon eben dann 10 Jahre hauptamtlich und noch länger Trainer-Dasein hinter dir. Hast du den Eindruck, dass das schlimmer geworden ist in Anführungsstrichen? Weil ich kann jetzt nur sagen, wie das bei mir war. Ich habe jetzt nicht Eishockey im Verein gespielt, aber Fußball, da war also... Gut, du siehst es natürlich als Kind immer anders, aber es war nie irgendwie in einem Verein das Thema, wird da jemand Profi? Klar, wenn jetzt einer so richtig gut war und alles zerschossen hat, hier aus der Gegend kommt ja auch Benny Laut, der dann Bundesligaspieler und Nationalspieler geworden ist, der war natürlich in der E-Jugend auch schon gut und hat alles zerschossen. Klar war dann mal so das Thema, okay, der geht dann zu 60 oder zu Bayern, aber so irgendwie diese Sportart auszuüben, weil so schon so das Ziel ist, Profi zu werden, ja, egal ob es Fußball oder Eishockey, das war bei uns damals 35 Jahre her, nie Thema. Und ich habe so ein bisschen Eindruck, das schwebt so immer mit, ja. Wer kann da richtig was werden? Wo wir doch alle wissen, die meisten spielen das vielleicht dann auch bloß, bis sie in die Pubertät kommen, vielleicht hören sie dann auf, vielleicht spielen sie weiter, vielleicht spielen sie auch so, dass sie ein bisschen Geld damit verdienen können, vielleicht spielen sie es einfach, weil es ihnen Spaß macht, aber so Profi werden halt einfach die wenigsten. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass so fast schon die Erwartungshaltung, wenn jemand mit einer Sportart anfängt, ja, das muss mal profimäßig was werden.
Ja, du hast absolut recht, das ist leider, finde ich, in den letzten 10 Jahren schlimmer geworden. Ich weiß nicht warum. Und du kannst, natürlich kannst du als Elternteil auch schon ein bisschen beeinflussen, aber du kannst es in positivem Sinne beeinflussen, indem du einfach Zeit mit deinem Kind verbringst und dein Kind merkt, dass es dir einfach Spaß macht, dein Kind beim Spielen zuzuschauen. Und natürlich braucht dein Kind vielleicht auch mal einen Arschtritt. Also das finde ich ja total in Ordnung, wenn dein Kind einfach auf dem Eis 6 Minuten lang nur rumgeschlafen ist und nicht sein Bestes gegeben hat. Dann das ist auch völlig legitim, finde ich, deine Eltern zu sagen, hey, wenn du das machen möchtest, dann musst du dein Bestes geben. Und du kannst mit deinem Kind auf der Straße spielen, du kannst ein ODR für dein Kind bauen oder zum Publikumslauf gehen oder dein 1-gegen-1, du brauchst überhaupt keine Eishockey-Fachkenntnisse. Du kannst sagen, okay, ich nehme eine Schläger in der Hand und wir zocken auf die Straße. So kannst du dein Kind helfen, vielleicht seine oder ihre spätere Ziele zu erreichen. Aber du kannst dein Kind, egal was du machst, du kannst dein Kind nicht zwingen, Profi zu werden. Am Ende des Tages muss dein Kind das wirklich wollen. Und es gibt Kinder, die das unbedingt wollen und vielleicht dann auch das nötige Glück, das richtig nötige Talent und sonstiges dazu haben, die das erreichen. Und dann gibt es Kinder, die einfach nur gern spielen. Und das ist ja auch okay. Die sollen schon ihr Bestes geben bei dem Training. Aber wenn sie nicht Profis werden wollen, dann ist es okay. Und dann kannst du nicht als Elternteil durch irgendwelche Maßnahmen, Wechselerei oder sonstige, du kannst es nicht erzwingen, wenn dein Kind dasselbe nicht will. Du kannst einfach dein Kind unterstützen. Das wäre mir einfach so wichtig.
Auch finanzielle Unterstützung spielt eine Rolle, wollen wir jetzt nicht zu tief eintauchen, fällt mir bloß auf, dass das auch extrem früh mittlerweile losgeht, dass dann irgendwie extra Training und dann nochmal das Trainingslager und da nochmal mit dabei und da nochmal schauen, ob man da nochmal einen extra Coach bekommt, auch das ist natürlich ein Faktor und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, ich sage es auch immer wieder so ein bisschen am deutschen System, dass dann oft natürlich die Kinder, deren Eltern sich das auch leisten können, dann manche Sportarten einfach eher ausüben können und ich glaube, uns in Deutschland auch Talente durchrutschen, weil wir eben nicht das nordamerikanische System haben, wo das einfach noch mehr in die Schule einbezogen ist. Das ist so aus meiner Sicht das größte Problem im Sport auch in Deutschland jetzt bei Kindern, dass einfach in der Schule ist einfach zu wenig Sport und zu wenig Möglichkeit, Sportarten auszuprobieren. Und der Verein ist halt doch, auch wenn natürlich ehrenamtliches Engagement in Vereinen von Trainern oder jetzt sowas wie du natürlich machst, sich da zu engagieren für die Kinder. Es gibt es natürlich schon auch weit verbreitet, aber es ist immer eine Hürde, halt zum Verein zu gehen. Und in der Schule bist du halt, weil du dahin musst.
Wobei in Kanada muss ich sagen, wir hatten das auch nicht wirklich in die Schule. Ich glaube, das ist eher ein amerikanisches System. Hatten wir, wenn nicht, ich glaube, die finanzielle Hürde ist tatsächlich in Nordamerika oder Kanada viel größer wie in Deutschland. Wenn wir reden vom, was weiß ich, keine Ahnung, 700-800 Euro Umlage für irgendwelche Altersklasse in Deutschland, dann ist es drüben das Zehnfache, wenn man höherklassig spielen möchte. Also die finanzielle Hürde ist hier doch sehr niedrig. Dennoch, im Vergleich zu zum Beispiel Fußball, doch sehr hoch. Auf der anderen Seite, es gibt auch, manche Eltern haben einfach diese finanziellen Mittel und können sich, wie du sagst, mehr Personal Training, Extra Coach oder was weiß ich immer für die Kids leisten, aber es gibt auch Möglichkeit, ohne finanzielle Mittel sich als Kind zu entwickeln oder mit wenig, du kannst zum Publikumslauf gehen, du kannst zum Schlägerlauf gehen, das kostet alles ganz wenig Geld, du kannst ein Tor kaufen und eine Schussplatte und 100 Pucks, klar, das ist eine kleine Investition am Anfang, aber die hast du einfach für immer. Du kannst zu Hause ballen, du kannst auf die Straße gehen mit einem Puck und durch Dosen mischen. Klar, es gibt coolere Möglichkeiten, aber ich kann es nur vom eigenen Leib sprechen, wie oft ich geschossen habe im Garten, wie oft ich gemischt habe auf die Straße, wie oft mein Vater mir, meine Eltern waren nicht wohlhabend, mein Vater hat mir einfach zum Publikumslauf genommen. Das kostet wenig.
Wir könnten noch stundenlang weiter reden über die ganzen Themen, machen wir vielleicht aber mal dann nochmal, wenn sich's wieder mal anbietet. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Zeit noch für das Thema ODR. Du hast es ja auch schon angesprochen. Es wird jetzt, also wenn ich jetzt rausgehe hier so im August, schon langsam kann man auch wieder an die Outdoor-Rings denken, wenn es schon wieder kühler wird. Nee, Quatsch. Also, geht natürlich immer weniger, aber so einen kleinen Rink im Garten zu haben, also einen Outdoor-Rink, da selber sein kleines Eisstadion zu bauen, ist ein großes Fable von dir, ne?
Ja, das ist so cool. Also mein Vater hat für mich immer einen gebaut. Zuerst war es so, ich bin die ersten 5, 6 Jahre meines Lebens in Toronto aufgewachsen und da war es halt so, oder ist in größeren Städten oder viele Städte gibt es so, dass quasi die Stadt die Banden aufbaut, einfach in einem Park und dann brauchst du aber auch jemanden, der einfach das Wasser spritzt und mein Vater hat sich damals angeboten, also auch mitten in der Nacht aufgestanden, Schlauch, Eis gemacht, das war meine erste so richtige Erfahrung mit ODR und dann sind wir nach British Columbia umgezogen, in Kamloops haben wir ein Haus, ein relativ kleines Haus, aber großer Garten. Die Winter da waren auch kalt genug. Ende November gab es der erste, mittlerweile ist dort tatsächlich auch Wärme, aber noch ein bisschen kühler wie in Deutschland. Und Ende November gab es meistens den ersten großen Deep Freeze. Also jede paar Stunden rausgegangen, minus 20, Wasserhahn abgetaut, falls es vollgefroren war, Wasser gespritzt, dann ein paar Stunden später und dann nach ein paar Tagen gab es die Eisfläche bis meistens Anfang März und es war einfach so cool. Du könntest einfach von deiner Tür herausgehen, Schlittschuh an, da gab es auch kein Coaching, das ist auch mal cool. Du könntest einfach mal üben, frei sein, dich selber Sachen überlegen. Man braucht nicht immer denken, dass man für alles einen Coach braucht. Und dann war ich in Deutschland und bin ich natürlich von daheim ausgezogen irgendwann. Es gab eine lange Zeit kein ODRs. Und gab es irgendeinen Winter, wo ich mir einfach gedacht habe, probiere ich was aus. Es war erstmals, ich habe nur Plane auf die Terrasse gelegt und es war ein Mini-Ding und Wasser drauf gespritzt und so. Und das war das erste Mal, dann habe ich es auf Facebook gepostet. Damals hatte ich noch gar kein Instagram, kein YouTube oder nichts. Und Facebook war noch ziemlich cool zu der Zeitpunkt. So lange her. Und die Leute sind voll drauf abgegangen. Oh, das ist cool. Dann habe ich mir überlegt, dann habe ich meinen YouTube-Channel dann irgendwann angefangen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuche ich einen richtigen, in Anführungszeichen, zu bauen und habe dann das Video gepostet. Und das war das Video, wo ich auch sage, ich hatte davor ein paar Skills-Video gedreht und das Kanal lief aber relativ langsam. Und dann habe ich das Video gepostet und aber einmal auch an den Tag, Spike, so, wow, was ist denn hier los? Und Kommentaren, also, das war so, ich wusste es nicht, weil für mich als Kanadier war es so, whatever, ich habe einfach Eisfläche im Garten gebaut, wie halt die komplette Nachbarschaft. Und in Deutschland war es so, was ist mit dem los? Also einen totalen Dachschaden. Ne? Aber die Reaktion war im Grunde genommen brutal positiv. Und dann habe ich gesehen, dass der Nächste ein ODR gebaut habe. Und Marcel, ich habe dein ODR-Video geschaut, da will ich auch eins bauen. Es war einfach so cool. Und jetzt baue ich eins jedes Jahr für unterschiedliche Sachen, für meine Kinder, die beide gern Schlittschuh laufen, das ist cool. Für meine Hobby-Torwart-Karriere zu üben, wo ich zu wenig Zeit habe in der Eishalle, da kann ich üben. Und natürlich auch dann für die YouTube-Videos, weil es einfacher da, ich habe da meine Ruhe, muss kein Eis mieten. Manchmal brauche ich schon ein bisschen mehr Fläche, wo ich in der Halle gehen muss, aber ich habe keinen Zeitdruck, ich habe nicht einen Eisslot von 12 bis 1, sondern okay, ich gehe einfach auf dem Audio. Das einzige Zeitdruck ist, wie du sagst, in Deutschland, Klima ist manchmal interessant. Es kann sein, dass zwei Tage später ich gar kein Audio mehr habe.
Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, den zu konservieren, das dann abzudecken, dann am nächsten Tag vielleicht noch Holzplanken drauf, dann am nächsten Tag aufzustehen wie so ein kleines Kind und zu hoffen, ah, ist noch Eis da, kann ich vielleicht da noch wieder was damit machen? Also ist ja eine Wissenschaft, oder? Also du betreibst es mittlerweile als Wissenschaft, diese ODRism ist es ja schon.
Also der
ODRology oder so.
Der ODR-Gott, ich nehme ihn, der Eismeister-Gott, das ist der Olli Kozlowski, unser U17. Co-Trainer, da habe ich auch ein Video von ihm gepostet, also wie er seine baut. Letztes Jahr hat er keins gebaut. Ich hoffe, dass Olli, wenn du es zuhörst, ich hoffe, dass du dieses Jahr eins baust, weil der misst alles aus und Holzplatten und alles mit einem Laser gemessen. Das hat er Gefälle, hat seine Fläche ist, glaube ich, 10x7 Meter und er hat ein Gefälle vom nicht einmal 1 Zentimeter Höhenunterschied überall. Das muss ich mal vorstellen in den Garten. Das ist abartig. Abartig gut. Und bei mir habe ich mehr Gefälle. Aber ja, was ich tatsächlich rausgefunden habe, Styroporplatten obendrauf. Es ist wirklich krass, wie gut es die Eisfläche konserviert. Meine Frau dreht da immer durch, weil natürlich habe ich, ich nehme diese Tackerrollen, die eigentlich für die Fußbodenheizung aufgerollt werden. Und dann habe ich, ja, große Zahl an Tackerrollen, die irgendwann gelagert werden und ab und zu mal bricht ein Teil vom Styropor ab und du musst natürlich hoffen, dass es, meine Nachbarn sind super nett, aber du musst natürlich hoffen, dass du keinen Styropor hast, der durch den gesamten Nachbarschaft da durchbläst und dann musst du auch passen, Styropor konserviert alles schon gut, aber wenn es regnet und du keine zusätzliche Abdeckplane oben auf die Styropor hast, dann läuft das ganze Wasser durch die Rillen in den Styropor und bohrt sich sowas vom durch, dass du ein Schachbrett da hast. Also ja, wenn man es einfach ein bisschen so betreiben möchte, dann einfach Gebande bauen, Plane, Wasser rein, da wird man schon sein paar Wochen Eis bekommen. Wenn man in unser Klima hier in Deutschland, wobei hier im Schliersee in der Gegend ist es ein bisschen kälter wie bei mir, aber grundsätzlich in Deutschland, wenn man das, oder in Süddeutschland, weil auch in Bremerhaven oder so ist es auch nicht wirklich möglich, wenn man die Eisfläche ein bisschen länger haben möchte, dann muss man das schon konservieren und es ist schon ein Aufwand, jeden Tag Styropor wieder drauf abzurollen, rechtzeitig abzumachen, weil wenn du es nicht rechtzeitig abmachst, dann friert das Styropor an dein Eis und dann viel Spaß mit abmachen. Aber ja, es ist cool, ich mag's gern.
Man hört's. Also wenn jemand da Fragen hat, natürlich einfach Marcel anschreiben, ansprechen, beziehungsweise natürlich auch da die Videos schauen und ja, draußen macht es einfach am meisten Spaß. Wenn du dich jetzt hier umdrehst und aus dem Fenster rausschaust, da siehst du jetzt nichts, weil es dunkel ist, aber hier oben, da ist unser Outdoor-Platz gewesen. Am Berg oben natürlich so ein bisschen, dann unter dem zwischen den Bäumen mit Flutlicht dann auch noch. Ist natürlich auch überragend, wenn du da, also ich bin jetzt kein Kanadier, aber ich glaube in Deutschland, wenn du aufwächst, hast du weniger Luxus gehabt bei einer Outdoor-Fläche als ich hier irgendwie 5 Minuten hoch den Berg und dann war da eben der Platz, der dann auch noch aufbereitet worden ist von den Eisstockschützen, wenn die Lust gehabt haben, sind die noch da ein bisschen geräumt, sonst hast du das selber geräumt, selber spritzen haben wir auch nicht müssen, aber ja, vielleicht dann auch mal im Garten in Zukunft ein ODR auch im Hause Fetzer. Marcel, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir auch, also sowieso quatschen werden wir auf jeden Fall wieder, aber auch hier in diesem Rahmen. Danke für deine Zeit und weiter alles Gute.
Sehr gern. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War echt cool.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.